Willkommen zu einer neuen Episode von Salvete, römische Geschichte erleben. In dieser Folge hören Sie eine geführte Reise durch unsere Sonderausstellung zwischen Göttern, Heilern und Skalpell im römischen Freilichtmuseum Hechingen-Stein. Die folgenden Texte entsprechen den originalen Audiostationen der Ausstellung. Für diese Episode wurde sie zu einem zusammenhängenden Hörerlebnis verbunden. Begleiten Sie uns in eine Welt, in der Heilung zwischen Religionen, Erfahrung und Handwerk stattfand.
Auftakt der Ausstellung: Zwischen Göttern, Heilern und Skalpell. Willkommen in unserer Sonderausstellung zu Medizin in der Antike. Bevor wir auf einzelne Heilmethoden, Instrumente oder Heilpflanzen blicken, lohnt sich ein Schritt zurück. Denn antike Medizin war nicht einfach eine frühe Form moderner Heilkunde, sie folgte anderen Vorstellungen, anderen Erwartungen und einem anderen Weltbild. Für Menschen in der römischen Antike bedeutete Krankheit weit mehr als ein rein körperliches Problem. Sie konnte als Schwächung des Körpers erscheinen oder als Folge falscher Lebensweise, aber auch als Störung des inneren Gleichgewichts und manchmal sogar als Zeichen dafür, dass das Verhältnis zwischen Mensch, Natur und göttlicher Ordnung aus dem Lot geraten war. Heilung war deshalb nie nur eine technische Angelegenheit. Sie bewegte sich in einem Spannungsfeld aus Religion, Beobachtung, Erfahrung und Handwerk. Diese Ausstellung führt Sie genau in dieses Spannungsfeld hinein. Sie begegnen Heilgöttern und Tempelritualen. Sie lernen den Medikus kennen, also den antiken Arzt, der oft zugleich Praktiker, Diagnostiker und Handwerker war. Sie sehen, mit welchen Instrumenten Wunden behandelt, Knochen versorgt oder Entzündungen eröffnet wurden. Und Sie erfahren, wie wichtig Kräuter, Öle, Honig, Wein und Salben für die tägliche Versorgung waren. Vielleicht ist gerade das der spannendste Punkt. Antike Medizin war nicht nur etwas für Eliten oder Spezialisten. Sie gehörte in die Häuser, auf Gutshöfe, im Militärlager, aber auch in Handelswege und in Heiligtümer. Sie war Teil des Alltags und Teil menschlicher Hoffnung. Auf Ihrem Rundgang werden Sie immer wieder merken, manche Vorstellungen erscheinen uns heute fremd, andere wirken überraschend vertraut. Genau darin liegt die besondere Kraft dieser Ausstellung. Gehen wir nun an den Anfang des Heilens in der antiken Welt, zu den Göttern. Heilung durch die Götter. Tempel, Rituale und göttliche Hilfe. In der antiken Welt waren Medizin und Religion nicht getrennt, sondern eng miteinander verflochten. Wenn ein Mensch erkrankte, stellte sich nicht nur die Frage, was fehlt dem Körper? Ebenso wichtig war, warum ist dieses Leiden eingetreten? War es eine natürliche Schwächung, ein Ungleichgewicht, ein ungünstiger Lebenswandel oder lag darin vielleicht auch eine göttliche Botschaft? Viele Kranke suchten deshalb Heiligtümer auf. Besonders bedeutend waren die Kultstätten des Asklepios, des großen Heilgotts der griechisch-römischen Welt. In seinen Heiligtümern verband sich Hoffnung mit Ritual. Die Kranken brachten Opfer dar, stifteten Weihgaben und hinterließen kleine Nachbildungen verletzter oder erkrankter Körperteile, Hände, Füße, Augen, manchmal auch innere Organe. Diese sogenannten Votivgaben waren sichtbare Zeichen von Bitte, Hoffnung oder Dank. Ein zentrales Ritual war die sogenannte Inkubatio, der Tempelschlaf. Die Kranken übernachteten im Heiligtum und hofften im Traum eine göttliche Weisung zu empfangen. Der Traum war kein bloßes Bild der Nacht, sondern konnte als heiliger Hinweis verstanden werden, als Diagnose, Trost oder Anleitung zur Genesung. Wichtig ist, für antike Menschen war das kein Gegensatz zur praktischen Medizin. Man musste sich nicht entscheiden zwischen Gebet und Behandlung. Beides konnte zusammengehören. Ein Patient konnte ein Heiligtum aufsuchen, Opfer darbringen und sich zugleich von einem Arzt versorgen lassen. Gerade darin zeigt sich die Denkweise der Antike besonders deutlich. Heilung war nicht allein eine Frage des Körpers. Sie war eingebettet in einen größeren Zusammenhang, in Natur, Lebensführung, Gemeinschaft und Religion. Wenn wir heute auf diese Welt blicken, sehen wir nicht nur Frömmigkeit, sondern auch etwas sehr Menschliches, den Wunsch, in Krankheit nicht allein zu sein. Die Bitte um Hilfe richtet sich an erfahrene Heiler und ebenso an höhere Mächte. Von hier aus gehen wir weiter zu jenen Menschen, die in der antiken Gesellschaft ganz konkret heilten, den Ärzten. Der Medikus, zwischen Glaube, Erfahrung und Alltag. Der antike Medikus war keine Figur mit eindeutig geregelter Ausbildung, geschütztem Titel oder standardisiertem Studium im modernen Sinne. Und doch konnte von ihm im Ernstfall alles abhängen. Er nahm eine besondere Stellung ein. Er war Heiler, Beobachter und Handwerker zugleich. Seine Autorität beruhte weniger auf institutioneller Legitimation als auf Können, Erfahrung und seinen Ruf. Wer heilte, gewann Vertrauen. Wer scheiterte, riskierte Ansehen und manchmal sogar seine Existenz. Medici stammten aus ganz unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen. Manche waren freie Bürger, manche Freigelassene, manche standen in Diensten wohlhabender Haushalte. Andere waren als Wanderärzte unterwegs und boten ihre Hilfe dort an, wo sie gebraucht wurde. Besonders wichtig war die Medizin im Militär. In Lagern und an Grenzorten mussten Verletzungen schnell behandelt werden. Gerade dort sammelten Ärzte umfangreiche praktische Erfahrung. Ihr Wissen wurde vor allem durch Praxisbeobachtung und Überlieferung weitergegeben. Ein guter Arzt musste genau hinsehen können auf die Farbe einer Wunde, auf Schwellung, auf Fieber, auf Schmerzen oder auf den Verlauf einer Krankheit über mehrere Tage. Er musste einschätzen, ob ein Zustand sich bessern oder verschlechtern würde. Prognose war ein zentrales Element antiker Medizin. Und doch blieb auch hier die Verbindung zur Religion bestehen. Selbst wenn ein Medikus einen Patienten behandelte, konnte zusätzlich zu den Göttern gebetet werden. Für Menschen der Antike war das kein Widerspruch. Der Arzt handelte mit seiner Kunst und der Patient hoffte zugleich auf göttlichen Beistand. Der Erfolg eines Medikus hing darum nicht nur an Instrumenten oder Rezepten, sondern an etwas, das bis heute in der Medizin zählt: Vertrauen. Wer sich behandeln ließ, legte den eigenen Körper in fremde Hände. Das galt damals noch mehr als heute, denn jede Behandlung war mit Risiko verbunden. Bevor wir auf diese Risiken schauen, wenden wir uns nun einem Bereich zu, der den Alltag vieler Menschen prägte: der Heilung mit Pflanzen, Salben und Hausmitteln. Heilpflanzen und Alltagsmedizin. Die Natur als Apotheke. Nicht jede Krankheit führte in der Antike zum Tempel oder zum Arzt. Vieles wurde im Alltag behandelt, im Haus, auf dem Hof, unterwegs, im familiären Umfeld. Die Alltagsmedizin war deshalb von großer Bedeutung. Sie beruhte auf Erfahrung, Weitergabe und Beobachtung. Viele Menschen wussten, welche Pflanzen beruhigen, stärken, reinigen oder Schmerzen lindern konnten. Die Natur galt als eine Art Apotheke. Verwendet wurden Kräuter, Öle, Honig, Wein und Essig. Diese Stoffe hatten ganz unterschiedliche Funktionen. Honig konnte bei Wunden eingesetzt werden, Wein und Essig dienten auch zur Reinigung. Öle bildeten die Grundlage für Salben. Kräuter wurden zerstoßen, gemischt, erhitzt, aufgegossen oder in Fett ausgezogen. Solche Anwendungen waren kein Randwissen. Sie gehörten zum täglichen Leben und standen nicht nur Ärzten zur Verfügung. Gerade bei kleineren Beschwerden griff man zunächst zu dem, was vorhanden war. In dieser Hinsicht war antike Medizin sehr praktisch, sehr nah am Alltag und oft eng mit Ernährung, Vorratshaltung und Hauswirtschaft verbunden. Zugleich entwickelte sich in Griechenland und im Römischen Reich ein erstaunlich systematisches Nachdenken über Heilmittel. Krankheiten wurden häufig durch ein Ungleichgewicht der vier Körpersäfte erklärt: Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Heilmittel sollten dieses Gleichgewicht wiederherstellen, etwa durch wärmende, kühlende, trocknende oder befeuchtende Wirkungen. Ein zentraler Name ist hier Dioskurides, der im 1. Jahrhundert nach Christus das Werk De Materia Medica verfasste. Darin beschrieb er rund 600 Arzneistoffe aus Pflanzen, Mineralien und tierischen Quellen mit Angaben zur Herkunft, Wirkung und Anwendung. Dieses Werk blieb über viele Jahrhunderte ein medizinisches Standardbuch und zeigt, wie sorgfältig man Naturbeobachtung und Arzneiwissen bereits in der Antike miteinander verband. Wenn wir heute von Pharmakologie sprechen, denken wir an Labor, Analyse und standardisierte Wirkstoffe. In der Antike begann vieles mit dem genauen Blick auf die Natur. Welche Pflanze wächst wo? Welche Wirkung wird ihr zugeschrieben? Wie wird sie zubereitet und wem hat sie bereits geholfen? So verbindet diese Station Alltagswissen mit gelehrter Medizin und sie zeigt, die Geschichte der Heilkunst beginnt nicht nur im Tempel oder am Operationstisch, sondern auch im Mörser, im Garten und in der Kräuterschale. Von dort aus gehen wir nun zum handwerklich wohl eindrucksvollsten Bereich der antiken Medizin, zur Chirurgie. Medizinisches Handwerk und Chirurgie. Heilen mit Werkzeug, Mut und Erfahrung. Die Vorstellung, dass antike Medizin nur aus Gebeten, Kräutern und symbolischen Handlungen bestand, greift zu kurz. Tatsächlich verfügten Ärzte in Griechenland und Rom über ein erstaunlich differenziertes chirurgisches Instrumentarium. Sie behandelten Wunden, schienten Knochenbrüche, öffneten Abszesse, versorgten Entzündungen und führten Zahnbehandlungen durch. In schweren Fällen kamen auch drastischere Eingriffe in Betracht, bis hin zur Amputation. Solche Eingriffe setzten Erfahrung, Entschlusskraft und handwerkliches Geschick voraus, denn hier zeigte sich die Antike nicht als Welt abstrakter Theorie, sondern als Welt der Praxis. Der Körper musste betrachtet, ertastet, beruhigt gehalten und versorgt werden. Ärzte arbeiteten mit ihren Händen, mit Metallwerkzeugen und ihrer Beobachtungsgabe. Die Risiken waren erheblich. Es gab keine Narkose im heutigen Sinn, keine Kenntnis von Bakterien und keine moderne Hygiene. Schmerzen waren Teil vieler Behandlungen und Infektionen konnten lebensgefährlich werden. Und doch ist entscheidend, antike Chirurgie war nicht wirkungslos. Knochenfunde mit verheilter Verletzung, sauber gesetzten Brüchen oder überstandenen Eingriffen zeigen, dass viele Menschen tatsächlich überlebten und in manchen Fällen bemerkenswert gut heilten. Der Erfolg hing stark von Erfahrung ab. Ein guter Chirurg musste unterscheiden können, wann ein Eingriff notwendig war und wann nicht. Er musste Werkzeuge sicher führen und den Zustand des Patienten richtig einschätzen. Fehler konnten schwerwiegende Folgen haben. Gerade deshalb war Chirurgie in der Antike ein Bereich, in dem Wissen und Handwerk untrennbar verbunden waren. Sie verlangte Mut auf beiden Seiten. Vom Arzt, weil er eingreifen musste, vom Patienten, weil er sich einer Behandlung ohne moderne Absicherung aussetzte. Wenn wir heute chirurgische Medizin betrachten, sehen wir Hightech, sterile Räume und Präzisionsgeräte. In der Antike begann all das auf ganz andere Weise. Mit Metall, Erfahrung, ruhiger Hand und dem Willen, selbst schweres Leiden nicht einfach hinzunehmen. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Werkzeuge, mit denen diese Behandlungen durchgeführt wurden. Antike medizinische Instrumente. Präzision aus Griechenland und Rom. Viele Besucher sind überrascht, wie modern antike medizinische Instrumente auf den ersten Blick wirken. Tatsächlich zeigen archäologische Funde aus Griechenland und dem Römischen Reich eine Vielzahl präzise gefertigter Werkzeuge. Skalpelle, Pinzetten, Sonden, Knochenzangen, Katheter, Spekula und Brenneisen. Manche Skalpelle besaßen sogar austauschbare Klingen. Ein Detail, das die technische Raffinesse dieser Instrumente besonders deutlich macht. Schon im antiken Griechenland hatte sich ein medizinisches Denken entwickelt, das Krankheit zunehmend als natürlichen Vorgang im Körper verstand. Der Name Hippokrates steht exemplarisch für diese Wende, weg von der ausschließlichen Deutung als göttliche Strafe hin zu einer Beobachtung körperlicher Prozesse. Werkzeuge wie Sonden oder Trepanationsbohrer zeigen, dass Ärzte bereits komplexe Eingriffe wagten. Die Römer übernahmen dieses Wissen und entwickelten es weiter. Besonders in der Militärmedizin mussten Instrumente zuverlässig und funktional sein. Verletzungen im Feld verlangten rasches Handeln. Genau dort zeigte sich, wie wichtig gute Werkzeuge waren. Ein bedeutender Name der römischen Medizin ist Galen von Pergamon, dessen Schriften die Medizin über Jahrhunderte prägten. Zusammen mit archäologischen Funden, etwa aus Pompeji, erlaubt uns das einen erstaunlich konkreten Blick in die medizinische Praxis der Zeit. Viele dieser Instrumente erinnern in ihrer Form stark an moderne chirurgische Werkzeuge. Natürlich unterschieden sich Material, Herstellungsweise und Anwendungskontext erheblich. Doch die Grundidee, dass für bestimmte Eingriffe spezialisierte Instrumente nötig sind, war bereits klar entwickelt. Diese Station macht darum nicht nur technische Geschichte sichtbar. Sie zeigt auch, wie ernsthaft und differenziert die Heilkunde der Antike arbeitete. Präzision, Zweckmäßigkeit und Materialkenntnis spielten dabei eine weit größere Rolle, als man vielleicht vermuten würde. Und dennoch bleibt die Frage, was davon wirkt bis heute nach? Was haben wir aus der antiken Medizin übernommen und was haben wir hinter uns gelassen? Damit kommen wir zur letzten Station Ihres Rundgangs. Abschluss. Was bleibt von der antiken Medizin? Wenn wir nun am Ende dieses Rundgangs auf die antike Medizin zurückblicken, bleibt mehr als nur Staunen über alte Instrumente oder fremde Rituale. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus entwickelten sich in Griechenland unterschiedliche medizinische Denkweisen. Besonders bekannt sind die Schulen von Knidos und Kos. Die Ärzte von Knidos versuchten, Krankheiten möglichst genau zu unterscheiden und zu benennen. Sie legten Wert auf systematische Beschreibung einzelner Krankheitsbilder. Diese Denkweise wirkt bis heute nach, etwa in modernen Diagnose- und Klassifikationssystemen, die Krankheiten ordnen, vergleichen und wissenschaftlich erfassen. Die Schule von Kos, die traditionell mit Hippokrates verbunden wird, setzt andere Akzente. Für sie stand stärker der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt. Betrachtet wurden Lebensweise, Umwelt, Konstitution und der Verlauf der Krankheit über längere Zeit. Besonders wichtig war die Prognose. Wie wird sich eine Krankheit entwickeln? Was lässt sich aus dem Gesamtbild des Patienten erkennen? Die moderne Medizin verbindet letztlich beide Wege. Sie arbeitet mit präziser Diagnose und systematischer Klassifikation und zugleich mit dem Blick auf den einzelnen Menschen, seine Geschichte, seine Lebensumstände und auf den Verlauf seiner Krankheit. Darin liegt vielleicht das eigentliche Erbe der antiken Medizin, nicht in einzelnen Irrtümern oder spektakulären Instrumenten, sondern im beharrlichen Versuch, Krankheiten zu verstehen, zu beobachten, zu beschreiben, zu behandeln und dabei den Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Die antike Medizin konnte vieles noch nicht leisten. Sie kannte keine moderne Narkose, keine Keimtheorie, keine heutige Diagnostik. Und doch legt sie Grundlagen, auf denen spätere Jahrhunderte aufbauen konnten. So endet diese Ausstellung nicht mit einem einfachen Gegensatz zwischen damals und heute. Sie zeigt vielmehr einen langen Weg von Tempelritualen und Kräuterwissen über handwerkliche Chirurgie bis hin zu Grundfragen, die die Medizin bis heute begleiten. Vielen Dank, dass Sie uns auf diesem Weg durch die antike Heilkunst begleitet haben.
Sie haben soeben die Audiostation unserer Sonderausstellung zwischen Göttern, Heilern und Skalpell gehört. Wenn Sie die Inhalte vertiefen möchten, laden wir Sie herzlich ein, die Ausstellung vor Ort zu besuchen. Dort geben wir Ihnen die Themen dieser Episode noch einmal ganz unmittelbar in Objekten, Rekonstruktionen und im historischen Kontext wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Salvete, römische Geschichte erleben.